NDR Info. Redezeit.
Das ist Ihre Telefonnummer zum Mitreden. Heute Abend am Mikrofon ist Andreas Bormann. Worüber reden wir? Wir reden über etwas, was uns alle beschäftigt oder beschäftigen wird. Wir reden über die Rente. Noch vor der Bundestagswahl will die Bundesregierung eine Reform auf den Weg bringen. Angesichts der demografischen Entwicklung ist das zwingend notwendig. Man könnte sagen, ja, nahezu überfällig. Es werden immer weniger Kinder geboren auf der einen Seite und andererseits werden die Menschen immer älter. Da stellt sich dann die Frage, kann das übliche Rentensystem noch funktionieren? Wie viel muss heute während eines Berufslebens eingezahlt werden? Stichwort Rentenbeiträge. Und wie viel wird im Rentenalter ausgezahlt? Stichwort Rentenniveau. Arbeitsministerin Andrea Nahles will beides sicherstellen, die Beiträge wie auch das Niveau. Sie nennt das Haltelinien. Und ob das denn funktionieren kann mit den Haltelinien, darüber wollen wir heute Abend reden. Ich bin sicher, egal wie alt Sie sind oder ob Sie schon Rente beziehen oder kurz davor sind oder noch weit weg sind von der Rente, Sie haben sich darüber Gedanken gemacht. Oder aber Sie haben sich irgendwie anders abgesichert fürs Alter. Wie auch immer, reden Sie mit 0800 441 777.
Die Durchschnittsrente ist einfach zu niedrig. Ich erlebe das schon in der Nachbarschaft, dass unter 1000 Euro das Leben ziemlich schwierig wird. Da haben sich Menschen ein ganzes Leben lang abgerackert, haben Kinder erzogen und zum Schluss heißt es, ja, das war's dann.
Ich denke, das Rentenniveau sollte nicht weiter sinken. Es geht ja jetzt schon vielen Leuten einfach dreckig genug, dass es einfach nicht weiter absacken kann.
Nun kann man ja immer fragen, was ist Altersarmut? Und für mich ist jemand arm, der kein warmes Zimmer hat und der auf der Straße lebt und der nichts zu essen hat. Und ich finde, ich bin auch nicht arm, wenn ich nicht ins Theater gehe. Ich bin zufrieden mit dem, was ich bekomme. Dafür habe ich aber auch 42 Jahre eingezahlt.
Ja, aber jetzt immer die Beiträge zu erhöhen und uns zu schröpfen, bringt es halt auch nicht. Das bringt dann nur Unmut. Die Eltern geben einem relativ viel, wenn man ein Kind ist. Von daher finde ich es ja schon ganz wichtig, dass wenn Leute Kinder haben, dass die auch für die Eltern aufkommen. Aber natürlich hat das auch wieder Lücken, weil es können nicht alle Leute Kinder haben etc. Von daher ist das so ein Idealbild, was niemals funktionieren wird.
Vielen Leuten geht es also in meinem Umfeld vor allem auch so, die denken dann, okay, was kann ich machen für meine Rente? Weil einem natürlich auch irgendwie Angst und Bange wird, dass man dann nicht wie unsere Großeltern jetzt vielleicht mit einer guten Rente zu Hause sitzt. Vor allem finde ich es eben bedenklich, dass dann auch Rentner noch ihre 450-Euro-Jobs machen müssen.
Das heißt, dass unser ganzes System kurz davor steht zu scheitern. Das ist eigentlich schon gescheitert, aber es wird doch alles hochgehalten. Es wird so getan, als sei noch nichts. Und Rente ist ein schöner Traum.
Was sagen Sie zum Rentensystem? Rente ein schöner Traum. Silvia Buckel sammelte erste Meinungen zur Rente. Sie hören NDR Info mit der Redezeit und genau darüber wollen wir reden. Was wird denn aus der Rente, fragen wir, zwischen Beitragsstabilität auf der einen Seite und Altersarmut womöglich auf der anderen Seite. Egal, ob Sie heute einzahlen oder schon Rentenbezieher sind, Ihre Meinung zur Rente 0800 441 777 ist unsere Telefonnummer. Dr. Johannes Geier ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am DIW, das ist das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung. Guten Abend, Herr Geier.
Guten Abend, Herr Bormann.
Das mit dem demografischen Wandel ist ja keine neue Erkenntnis. Ist es eigentlich so, dass die Bundesregierung eine Rentenreform verschlafen hat?
Naja, man hat ja schon sehr, sehr viele Reformen auf den Weg gebracht und eigentlich die Rentenversicherung schon stabilisiert. Es hat sich allerdings bis zur jetzigen Bundesregierung keine mehr getraut, über 2030 hinauszuschauen. Und das ist ganz wichtig, weil dieses Datum rückt sozusagen näher. Und wir wissen, da müssen wir jetzt Weichen stellen, um auch nach 2030 das System ja sozusagen stabil zu halten.
Die Weichenstellung, darüber wollen wir reden. Bernhard Rützel ist stellvertretender Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion für Arbeit und Soziales. Guten Abend, Herr Rützel.
Einen schönen guten Abend, Bernd Rützel hier.
Herr Rützel, auch an Sie die Frage, ist es nicht eigentlich lange überfällig, die Rente so zu reformieren, dass man nach 2030 auch noch optimistisch in die Welt guckt?
Die Rente ist Gott sei Dank sehr genau berechenbar, vorhersehbar. Es ist auch falsch, rein in die Kartoffel, raus aus der Kartoffel und jeden Tag eine andere, ich sag's deutlich, Sau durchs Dorf zu treiben. Aber wir sind an einem Punkt, wo unbedingt was passieren muss. Sie haben das in Ihrem Einspieler sehr deutlich beschrieben, dieses breite Meinungsbild und dieses fortlaufende Abrutschen des Sicherungsniveaus, das untergräbt das Vertrauen in die gesetzliche Rentenversicherung, das verunsichert Beitragszahlerinnen und Beitragszahler, aber auch die Rentner. Ich glaube, es ist erkannt und wir werden da hoffentlich auch in dieser Legislatur noch ein kleines Stückchen voranbringen. Unsere Ministerin hat auf jeden Fall den Blick über 2030 hinaus geweitet.
Gut, mal sehen, wo sie hinguckt. Stefanie Lohaus ist Journalistin und Geschäftsführerin der Zeitschrift Missy Magazin. Guten Abend, Frau Lohaus.
Guten Abend.
Sie sind, wenn ich das sagen darf, glaube ich, die Jüngste in der Runde mit 38 Jahren. Da fiel eben das Wort von Herrn Rützel. Ja, die Sicherheit und das Vertrauen in das Rentensystem. Haben Sie Vertrauen in das Rentensystem?
Jein, würde ich sagen. Also ich gehe schon davon aus, dass ich eine Rente bekommen werde. Ich gehe eben nur nicht davon aus, dass sie reichen wird.
Haben Sie eine Ahnung, was Sie denn bekommen werden, wenn Sie so weiterarbeiten wie bisher?
Ja, also der Bescheid liegt bei einer, wenn ich weiterhin genauso Beiträge zahle, dann lande ich bei 800 Euro schon zuzüglich der Kaufkraft, hochgerechnet sozusagen. Also.
Mit welchem Gefühl lesen Sie solch einen Bescheid?
Also ich habe tatsächlich ich glaube, es hat bei mir gewirkt. Ich glaube, diese Bescheide werden ja auch verschickt, damit Menschen beginnen, privat vorzusorgen. Das hat bei mir auf jeden Fall gewirkt. Also ich zahle tatsächlich noch in eine private Rentenversicherung ein und riester auch. Gleichzeitig denke ich auch, also dass ich noch in einer relativ privilegierten Situation bin, da ich als Schreibtischtäterin, Journalistin, sofern alles gut läuft, ja auch einfach länger arbeiten kann. Also ich sehe das ja an der Generation meiner Eltern, die jetzt in Rente gehen oder auch schon ein paar Jahre in Rente sind, dass da viele eigentlich gar nicht so gerne in Rente gehen wollten, je nachdem, welchen Beruf sie ausgeübt haben. Und ich gehöre ja zu den Berufen, wo ich mir vorstellen kann, dass mir das auch über 65 hinaus Spaß macht, weiterzuarbeiten.
Also Sie können sich auch vorstellen, länger zu arbeiten.
Ja.
Herr Rützel, Sie sind der Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Um das gleich zu klären, ich glaube, wir sind in dieser Runde alle einer Meinung, dass die Rente, die man von der Rentenversicherung bekommt, letztendlich nicht reichen wird. Würden Sie das unterschreiben?
Das unterschreibe ich sofort, weil man vor 10, 12 Jahren, Anfang der 2000er, eben die Hauptsäule, die erste Säule der gesetzlichen Rentenversicherung weitgehend ist falsch, aber ziemlich verlassen hat. Man hat damals die Beitragsstabilität wie eine Monstranz vor sich hergetragen und hat gesagt, das ist fest und variabel ist dann eben nur länger zu arbeiten, was ich begrüße. Wer das kann, wer das machen kann, will und gebraucht wird, sollte das tun. Die allermeisten schaffen das aber überhaupt nicht und für die ist es dann eine ganz deutliche Leistungseinschränkung. Mhm. 16 Millionen haben die Riester-Rente. Glückwunsch, Frau Lohaus, Sie auch. Aber ich muss auch sagen, die Erwartungen sind da nicht erfüllt worden. Mhm. Die sie bräuchten, dringend bräuchten, die haben sie nicht.
Heute war zu hören in den Nachrichten, dass die Wirtschaftsweisen, sie fordern von der Bundesregierung, was die Rente angeht, eine Erhöhung bis 71. Teilen Sie das, Herr Rützel?
Ja, das ist eine Frage. Natürlich teile ich das nicht. Die Wirtschaftsweisen, die mögen die Mathematik vielleicht bemühen, aber man muss ja mal sehen, von welcher Richtung, dass man sich dem nähert. Und ich habe es gerade versucht, schon mal anzudeuten. Das eine ist, Leistung einzuschränken, immer weniger. Wir sehen, wohin das führt. Heute schon haben Frauen eine Durchschnittsrente von 643 Euro. Das heißt, all die werden Grundsicherung im Alter brauchen. Das heißt, das zahlt auch wieder der Staat. Oder länger arbeiten, das kann nicht das Ziel sein, generell für alle. Und ich habe das gelesen, alles, was die Wirtschaftsweisen eben bis 2080 vorhersagen. Das tut genau von dem ablenken, was wir jetzt diskutieren müssen. Es muss die gesetzliche Rentenversicherung, die hat sich bewährt. Und die muss gestärkt werden. Gut. Alles andere funktioniert nicht.
Wie die gestärkt werden soll, Stichwort Haltelinien, machen wir gleich. Sie hören die Redezeit. Unsere Telefonnummer zum Thema Rente ist 08000 441 777. Guten Morgen, guten Abend, Erika Horn. Wie komme ich auf guten Morgen? Aus Hamburg.
Guten Abend, Erika Horn in Hamburg. Ich möchte ein paar Gedanken vorausschicken. Also ich denke, die Arbeit wird langsam abgeschafft und der Mensch schafft sich dann auch selber ab. Wir haben bald selbstfahrende Autos, Schiffe, Flugzeuge. Wir haben immer mehr Computer. Also irgendwann werden wir ja immer weniger gebraucht. Das voran. Ich möchte Ihnen meinen Rentenverlauf mal schildern. Ich bin mit 15 Jahren in die Lehre gegangen. Ich habe vom ersten Tag an Rentenbeiträge gezahlt. Das war zwar wenig im Anfang, aber ich habe hinterher festgestellt, dass diese frühen Beiträge mehr gezählt haben als die späteren. Also ist da schon das Rentenniveau langsam abgesackt. Ich habe dann nach dem Krieg, weil Arbeit knapp war, bei meinem Vater gearbeitet. Der war ein selbstständiger Tischlermeister. Und ich habe dafür gesorgt, dass wir jeden Monat eine Marke geklebt haben. Das war damals noch so. Mhm. Und er hat dann, als er dann selber in Rente ging mit 65, auch eine anständige Rente bekommen.
Wie alt sind Sie heute?
Ich bin 91.
Und welche Rente beziehen Sie?
Ja, ich habe mit dieser letzten Erhöhung sind das wohl so um 1.400, 1.500 Euro.
Mhm. Sind Sie damit zufrieden?
Ja, ich komme gerade damit aus, weil ich im betreuten Wohnen bin.
Ja.
Und das sind natürlich höhere Kosten, aber die Ansprüche sinken ja auch mit wachsendem Alter.
Frau Horn, denken Sie, dass Sie ein Einzelfall, eine von wenigen sind, die überhaupt so viele Jahre durchgearbeitet haben?
Das kann ich schlecht beurteilen. Also ich bin in meinem Leben keinen Tag arbeitslos gewesen. Ich habe 47 Jahre gearbeitet.
Mhm.
Das schafft heutzutage wohl auch kaum noch jemand. Dann möchte ich dazu bemerken, also es wird immer von dem späteren Renteneintritt geredet. Aber keiner spricht davon, dass die jungen Leute ja heute viel später anfangen, Rentenbeiträge zu zahlen. Ich war damals 15. Mhm. Heutzutage, sie gehen länger zur Schule, viele studieren, manche bekommen hinterher dann auch noch nicht mal Arbeit. Und das sind bestimmt 10 Jahre oder noch mehr später, die sie anfangen, Beiträge zu zahlen. Es wird immer auf die Rentner geschimpft, dass die jungen Leute für sie zahlen müssen. Aber wir haben ja auch gezahlt für die Rentner.
Frau Horn, ich würde gerne Frau Lohaus in unserer Sendung fragen, die zu den Jüngeren gehört, ob sie das Gefühl hat, dass sie jemals 45 Jahre am Stück arbeiten wird.
Also ich habe bei vielem, was Frau Horn gerade gesagt hat, genickt, was Sie nicht sehen können. Und die Analyse stimmt tatsächlich. Also wenn ich 45 Jahre in die Rentenkasse einzahlen müsste, dann würde ich mit 72 in Rente gehen können, sozusagen. Ne? Und es ist ja genauso. Also die Ausbildungen verlaufen länger. Die ganzen befristeten Jobverträge, also es ist zumindest in meinem Umfeld kreativer Berufe durchaus die Norm, dass zwischendurch auch mal Arbeitslosigkeit sein muss sozusagen, weil Verträge einfach befristet sind oder auf Projekte basieren und so weiter. Und diese Normalerwerbsbiografie von eben Lehre mit 15 und dann Arbeiten bis zum Renteneintritt, die wird immer unwahrscheinlicher. Und ich meine, Frau Horn ist wahrscheinlich auch noch ein bisschen eine Ausnahme, weil sie anscheinend ja keine Erziehungsauszeiten genommen hat von ihrem Beruf. Das ist bei Frauen ja nochmal verstärkt, auch in meiner Generation, dass eben vermehrt Teilzeitarbeit und eben Auszeiten auftreten, wenn Kinder kommen.
Herr Geier, Sie sind vom Deutschen Institut der Wirtschaftsforschung. Ist die Bundesregierung inzwischen schwer auf dem Holzweg, wenn sie immer noch von 45 Berufsjahren ausgeht?
Na, ich glaube, Das ist eine, also die Bundesregierung geht nicht einfach per se von 45 Berufsjahren aus, sondern es ist eine Art künstliche Rechnung, um einen Vergleichswert zu haben über die Zeit für die Rentenversicherung.
Ist aber diese künstliche Rechnung nicht von gestern?
Naja, was bringt es jetzt sozusagen auf 40 Jahre zu gehen, wie früher gerechnet, oder was würde das sozusagen dem hinzufügen? Das ist sozusagen ein Referenzwert, der ist mit niemandem identisch. Mhm. Die meisten Menschen haben auch noch andere Einkommen, leben im Haushalt, haben unterschiedliche vielleicht selbstständigen Zeiten, so wie eben angemerkt, und Rentenversicherungszeiten. Man kann jetzt nicht für jeden Einzelfall das wäre unsinnig, ja, den zu typisieren. Also gibt es diesen Eckrentner oder die Eckrentnerin, an der sozusagen die Leistungsfähigkeit der Rente ausgedrückt werden kann. Ja. Zum Beispiel, wie viel ersetzt sie im Verhältnis zum Durchschnittslohn?
Das Stichwort Eckrentner war Anlass von Andreas Thomsen aus Splettje oder aus Bad Zwischenahn, da kommt er her, uns zu schreiben. Und er meint, den sogenannten Eckrentner, der die Regelarbeitsgrenze, Altersgrenze erreicht hat und vorher 45 Jahre lang Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung gezahlt hat, ist nahezu ausgestorben. Herr Rützel, Sie sind für die SPD hier heute Abend mit in der Runde. Diese 45 Jahre wird ja auch immer ein bisschen so als Wahlkampfmotto gesagt. Man hört diese Sätze, ja, wer 45 Jahre gearbeitet hat, der sollte auch in den Genuss kommen von und so weiter. Ist diese Zahl 45 Jahre nicht mehr, wenn man sich die jüngere Generation anguckt, eine Illusion?
Also es ist nicht nur Wahlkampf, zum Beispiel die Rente mit 63, die nach 45 Versicherungsjahren gezahlt wird. Und da bin ich nämlich zu 100% bei der Frau Horn, die gesagt hat, lasst uns doch darüber reden, wie lange das jemand einbezahlt hat. Sie hat mit 15 begonnen. Ich selber habe mit 14 Jahren begonnen als Maschinenschlosser. Und es gibt ganz, ganz, ganz viele. Das sind die Babyboomer auch, die in Rente gegangen sind und die nächsten 10 Jahre in Rente gehen. Genau die haben diese Biografie, die mit 14, vielleicht weniger, aber 15, 16 in die Lehre, in den Beruf gegangen sind und auch das Leben lang gearbeitet haben. Ich bin bei Ihnen, wenn wir feststellen müssen, dass das vielleicht nicht mehr so der Normalfall ist, dass Menschen später in Ausbildung gehen, dass sie eine andere Bildungslaufbahn einschlagen, Schulen machen, prekäre Beschäftigung haben, Arbeitslosigkeit haben, Kindererziehung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, das müssen wir noch viel mehr und viel besser berücksichtigen. Aber, und daran will und wollen wir alle festhalten, ist das Äquivalenzprinzip. Nämlich zu sagen, eine gute Rente, da sind einmal die beitragspflichtigen Arbeitseinkommen, also was habe ich verdient, das ist ein wichtiger Pfeiler. Und wie lange habe ich gearbeitet, wie lange war ich versicherungspflichtig beschäftigt, das ist ein Punkt. Nicht Minijobs oder sonst was, sondern versicherungspflichtige Erwerbsarbeit. Und die zwei Dinge zusammen, die entscheiden dann eben auch über die Höhe und über die Länge und dann mehr Rente.
Würden Sie mir den Recht geben, dass die Tatsache der Minijobs und der anderen Arbeitsverhältnisse, als wie Sie es vielleicht gewohnt sind in Ihrem Leben, dafür sorgt, dass Menschen sich Sorgen machen müssen, dass die Rente nicht reicht?
Ja, man muss da differenzieren. Die Rente, eine gute Rente, muss für die gelten, die ihr Leben lang gearbeitet haben. Wenn die am Ende des Arbeitslebens dann dastehen und haben weniger wie die Grundsicherungen, müssen zum Amt gehen, müssen vorher die Hose runterlassen und sagen, hier, ich brauche noch ein paar Euros, dann ist die ganze Legitimation in die ganze Rente dahin. Das macht die Menschen verrückt. Die andere Seite ist die Erwerbsminderungsrente bekommen müssen, die vorher schon ausscheiden, die eben nicht viel gearbeitet haben, die arbeitslos gewesen sind. Das ist zum Beispiel Rente nach Entgeltpunkten.
Gut, lassen Sie uns die Lage nicht verkomplizieren. Herr Geier, Sie wollten, glaube ich, was dazu sagen?
Ja, ich wollte wenigstens einwenden, dass der Fall, also ich weiß nicht, ob das Ängste schürt, von 45 Versicherungsjahren und Grundsicherungsniveau im Alter, dass es den faktisch nicht gibt. Also das ist ganz, ganz, ganz wenig, wirklich eine ganz kleine Minderheit ist, die sehr, sehr lange eingezahlt hat und dann immer noch unter dem Grundsicherungsniveau liegt. Mhm. Die Menschen, die 45 Versicherungsjahre haben, das ist ähnlich wie bei Frau Horn, Ja, die kommen auf Renten von deutlich über 1.000 Euro in der Regel. Mhm. Und das haben wir auch gesehen bei der Rente mit 63. Wer hat die in Anspruch genommen? Insbesondere Männer mit sehr guten, sehr stabilen Erwerbskarrieren, mit hohen Löhnen, die lange eingezahlt haben. Da kann man jetzt dafür sein, dass die dort begünstigt werden. Aber jedenfalls waren das keine Grundsicherungsrenten bei weitem.
Gut. Liane,
wir sind jetzt bei 48% Rentenniveau. Wenn das weiterhin sinkt auf 43 oder 41, dann schon.
Aber selbst, selbst wenn es um 10% sinkt, ist das längst nicht bei der Grundsicherung. Mhm.
Meine Herren, wir reden gleich über das Rentenniveau. Aber vorher hat Liane Launenhardt aus Wedemark das Wort. Guten Abend.
Guten Abend in die Runde. Mal abgesehen davon, dass ich das Schweizer Modell besser finde, also alle zahlen und alle kriegen eine Grundrente, bei unserem Modell wäre ich für eine Flexibilisierung der Rentenformel in der Form, dass automatisch die Beitragsbemessungsgrenze steigt, wenn auch die Einkommen steigen. Ich weiß nicht, warum das, wie Frau Nahles meint, nicht geht. Mhm. Wer sagt denn, dass man hinterher die Bezüge nicht deckeln kann auf einem bestimmten Niveau? Erstens.
Frau Launenhardt, lassen Sie uns das Stück für Stück, weil es ist doch eine komplizierte Materie. Sie haben einen wichtigen Punkt angesprochen, nämlich die Beitragsbemessungsgrenze. Im Westen liegt sie im Moment bei 6.200 im Monat, steigt auf 6.350. Im Osten liegt sie bei 5.400 und steigt auf 5.700. In der SPD, Herr Rützel, gibt es da zwei Meinungen. Die Generalsekretärin hat gesagt, die Bemessungsgrenze abschaffen. Und Frau Nahles hat dagegen gesagt, die Bemessungsgrenze lassen, weil es könnte dazu führen, dass dann Ansprüche an die Rentenkasse gestellt werden, die nicht zu bezahlen sind. Wofür sind Sie?
Ich bin bei meiner Ministerin, bei der Andrea Nahles. Es hört sich immer gut an und zu sagen, hier Beitragsbemessungsgrenze hoch und die Reichen müssen bezahlen. Man muss immer gucken, wo liegt denn der Durchschnittseinkommen. Der Durchschnittseinkommen in Deutschland liegt bei 3.000 Euro. Und auch da sind ganz viele Menschen drunter. Und wenn Sie jetzt, Sie haben die Zahlen genannt, 6.200 im Westen, wenn Sie die Beitragsbemessungsgrenze nach oben schrauben, ja, dann muss ein besser Verdienender auch ein paar Euros mehr bezahlen. Aber der bekommt dafür auch mehr Leistung und mehr Rente, die er nicht braucht. Wir müssen die Rente dahin ausgeben, wo es die Menschen brauchen. Also das hört sich vielleicht gut an, ist aber, was das Ganze komplex, und Sie haben es ja auch gesagt, Herr Bormann, komplexes Thema, Gott sei Dank haben wir eine Stunde Zeit, hilft nicht. Ich bin bei der Andrea Nahles, die gesagt hat, lasst uns andere Dinge.
Dann haben wir das Thema Beitragsbemessungsgrenze schon mal abgehakt. Frau Launenhardt, Sie hatten noch einen zweiten Punkt?
Naja, ich finde nicht abgehakt, weil wie gesagt, man kann ja später die höheren Bezüge nach oben deckeln. Das macht man ja auch bei anderen Sachen. Also ich finde das Thema damit nicht ausgeschöpft.
Okay.
Und der zweite Punkt, den ich habe, ich bin der Meinung, dass es grundsätzlich verkehrt ist, dass die Rentenerhöhungen linear prozentual passieren. Ich meine, wenn ich 100 Mark habe und 100 Mark Rente habe und eine Mark dann hinterher kriege, dann ist das nicht viel. Und bei 1.000 mit 100 ist das schon eine ganze Menge. Und das muss doch so nicht sein. Warum erhöht man prozentual nicht degressiv? Ja. Und das, was man dann da abschöpft, das könnte man als Rentensoli für eine breitere Basis verwenden. Mhm. Und das genau Gleiche könnte passieren, wenn man die Bezüge hinterher progressiver besteuern würde, die Renten.
Frau Launenhardt, sind Sie Wirtschaftswissenschaftlerin?
Ja.
Ja, das hört man.
Entschuldigung.
Das macht nichts. Sie kennen sich ganz gut aus, aber wir müssen es ein bisschen übersetzen. Herr Geier, hat sie recht? Sollte man das degressiv statt progressiv machen?
Na, jedenfalls ist es eine Möglichkeit. Also jetzt nochmal, um den Vorschlag aufzugreifen mit der Beitragsbemessungsgrenze. Das hieße sozusagen, auch höhere Einkommen tragen mehr, zahlen mehr in die Rente ein, aber kriegen nicht so viel raus wie geringere Einkommen. Das würde das Äquivalenzprinzip ein Stück weit brechen oder also ein bisschen reduzieren. Und auch genauso bei einer Rentenerhöhung, die mehr auf nominale Beträge setzen würde, statt auf prozentuale, das wäre auch so eine Form der Begünstigung niedriger Renten. Mhm. Das kann man machen, aber das ist halt, also das muss man sich im Klaren sein, das ändert den Charakter der Rente, weil dann eben das Äquivalenzprinzip nicht mehr in der Form gilt, wie es heute gilt. Die Rente hat dann ein bisschen stärkeren Steuercharakter.
Stefanie Luhaus, zahlen Sie eigentlich gerne Ihren Rentenbeitrag?
Ich glaube, ich würde ihn lieber zahlen, wenn wir ein Solidaritätsprinzip statt ein Äquivalenzprinzip hätten.
Warum würden Sie ihn dann lieber zahlen?
Mir ist das vorhin schon aufgestoßen, dass eben überhaupt nicht einberechnet wird, dass wir einfach in tatsächlich anderen Zeiten leben heute. Ja, also dass sich wir, ich sage jetzt mal unsere Generation, die jünger sind, ja nicht ausgesucht haben, dass sie nicht mit 15 eine Lehre beginnen können, in der sie gut bezahlt werden und dann eben durcharbeiten können. Also wir haben einfach keine Wahl. Und da ist auch die Politik mit dran schuld. Ja, also auch die Einführung von Leiharbeit und diese ganzen Werkverträge und was da alles an Arbeitnehmerrechten in den letzten Jahren, Jahrzehnten abgeschafft wurde, das ist ja nicht unser Verschulden. Und ich würde das nur gerecht finden, wenn sich das eben in der Rente oder in der Ausgestaltung der Rente auch widerspiegelt. So.
Sind Sie denn damit einverstanden, dass Sie als junge Einzahlerin die Alten finanzieren?
Das prinzipiell schon, ja.
Aber? Also das, da höre ich ein Aber. Da höre ich ein Aber.
Naja, prinzipiell, also ich denke eben, also es kommt immer darauf an, wen ich mir da vorstelle vielleicht auch. Also wenn ich zum Beispiel jetzt denke an meinen Großvater, der bezieht keine Rente mehr, weil er gestorben ist, aber der eben wirklich geschuftet hat unter Tage und hart gearbeitet hat und dann quasi seinen wohlverdienten Lebensabend genießen konnte, dann bin ich da sehr wohl bereit für zu zahlen. Aber eben genau die Frage, wenn es jetzt um quasi darum geht, also
Sie haben den Faden. Ja, gut, man darf auch in der Sendung den Faden verlieren, das macht nichts, der taucht ja auch irgendwann wieder auf. Herr Rützel, ganz konkrete Antwort, weil wir haben viele Themen in diesem Zusammenhang zu besprechen. Es geht um die Rentenbeiträge. Eine der Haltelinien unserer Ministerin, die hat gesagt, wir wollen die Haltelinien und eine Haltelinie sind die Rentenbeiträge. Werden die denn erhöht? Sie können
die müssen
das ganz
erhöht werden.
Sie müssen, auf wie viel?
Die müssen erhöht werden, 22% in 2030. Ich denke, das geht dahin auf 22%, vielleicht sogar ein bisschen früher mit 2030.
Dann folgen
Und,
Sie aber dem
mit 24% habe ich auch kein Problem.
Dann folgen Sie dem Deutschen Gewerkschaftsbund, der sagt auch 22%, behutsam, aber die Kanzlerin ist dagegen.
Ja, Rente ist ja ganz lange Thematik und wer weiß, wer dann Kanzler oder Kanzlerin ist. Von daher muss man ja wirklich mal sehen, das Geld fällt nicht vom Himmel. Und es stimmt schon, wenn man über Rentenniveau diskutiert, dann kann man nicht irgendwie das Blaue vom Himmel versprechen, das muss bezahlt werden.
Ja, wir bleiben nochmal bei den Rentenbeiträgen. Also Sie sagen 22% bis 2030. Herr Geier, als Wirtschaftswissenschaftler hier heute Abend, gehen Sie damit? 22% muss sein?
Also die Rente wird der Regel gesteuert, also nach Regeln gesteuert, auch die Rentenanpassung und die Beitragssätze. Das folgt einem Mechanismus und da sind die Prognosen des Beitragssatzes relativ ähnlich. Ja, die unterscheiden sich je nach Annahmen, aber man liegt da ungefähr bei 22%. Das war ja auch eine gesetzliche Vorgabe. Und auch, wenn man weiterrechnet als 2030, dann auch bei einem höheren Beitragssatz. Mhm. Aber natürlich, wie Sie sagen, das ist eine politische Entscheidung und im Moment sind die wirtschaftlichen Bedingungen sehr gut. Mhm. Die Konjunktur läuft, im Prinzip jedes Jahr nimmt der Staat mehr ein. Das heißt, es redet sich sehr leicht von höheren Beiträgen. Wir wissen nicht, was passiert, wenn sich diese Situation wieder anders darstellt, nämlich eben mit einer schlechteren Konjunktur. Mhm. Das war die Zeit, wo dann auch Maßnahmen sozusagen in Gang gesetzt wurden, um den Beitragssatz stärker zu senken in der Vergangenheit.
Mike Luke aus Bremen. Guten Abend, Herr Luke.
Guten Abend, Mika Luke.
Mika Luke, ich habe hier ein E hinten.
Ja, aus Bremen Nord.
Ja, ist auch schön.
Schönen Gruß nach Hamburg, ich bin ja Hamburger.
Gut.
Also, ich möchte verschiedene Sachen sagen. Einmal, ich bin jetzt 69 Jahre alt, also fast 69, und ich sehe hier Leute, also die älter sind oder etwas jünger als ich, die sammeln morgens morgens Pfandflaschen.
Ja.
Ne? Und nach meiner Kenntnis ist die BRD die reichste Republik in der EU. Und wenn das passiert, könnte ich in aller Ruhe auch gegen den Wind kotzen.
Mhm.
Ist aber scheiße, weil ich den Klamotten voll habe. Ne? Ich will sagen, ich habe 3 Jahre lang in Husum einen kleinen Buchladen geführt. Für 800 netto im Monat, 6,5 Tage Woche. Ne?
Mhm.
Also da war also wenig Rentengeld über. Ne? So. Und meine Miete war 400. Mit anderen Worten hatte ich 400 D-Mark im Monat, also pro Woche 100. Und was hier passiert, ist doch so, dass als Helmut Kohl gesagt hat, zu den Russen kommt man hierher. Drei Millionen Russen, Deutsch-Russen sind vor 20 Jahren ungefähr hierher gekommen. Und es ging nicht über Steuern, sondern die Rententöpfe wurden geplündert. Und als die DDR okkupiert wurde, fing das Gleiche statt.
Herr Luck, Sie machen ein ganz dickes Geschichtsbuch auf. Ich würde Sie gerne fragen, Sie sind 69 Jahre alt.
Fast, gut.
Wie sieht es mit Ihrer Rente aus?
509,16 Euro.
Wie leben Sie davon?
Ja, ich verkaufe die Straßenzeitung in Bremen. Mhm, ne? Seit Februar 500 Stück, das geht. Ich war mal Buchhändler, also ich kann den Leuten sagen, also ich bettel nicht, ich verkaufe. Ne?
Gut. Nehmen Sie sich das übel, dass Sie in Ihrem Leben nicht dafür gesorgt haben, dass Sie nicht an die Rente gedacht haben, so formuliere ich es mal.
Nein, wenn ich 3 Jahre lang, also fast ehrenamtlich in Husum, einen kleinen Buchladen geführt habe, wo ich in einem Jahr den Umsatz verdoppelt habe, aber nicht dafür gesorgt habe, dass ich gesagt habe, hört mal zu, jetzt will ich ein bisschen mehr Lohn haben, das war vielleicht mein Fehler.
Was haben Sie denn aber die anderen Jahre gearbeitet?
Auf 150.000 den Umsatz zu erhöhen, ist ja keine schlechte Maßnahme. Ne?
Was haben Sie denn die anderen Jahre gearbeitet, wenn ich das fragen darf?
Ich habe Liegewagen gefahren, danach habe ich mit 40 auf Landschaftsgärtner umgeschult. Mit 55 musste ich nichts mehr anrufen. Ich habe angerufen, habe den Job für mich, haben die gesagt, wie alt sind die denn? Die haben mich gesagt, was können die? Wir haben gesagt, und als ich gesagt habe, 55, haben die gesagt, ja, wir überlegen mal. Mit anderen Worten, aus dem Altersheim wollen wir keinen.
Gut, Herr Luck, ich würde gerne mal mit Herrn Rützel von der SPD, Bundestagsfraktion für Arbeit und Soziales, reden. Ist das, was wir hören, nicht auch eine berufliche Biografie, der dann aber, was die Rente angeht, total durchs Netz fällt, sprich er braucht noch irgendwo anders her Geld?
Ich hätte mich jetzt auch schon gleich gemeldet, weil so Leute wie der Herr Luck gibt es viele. Die haben eine Rente, die sehr gering ist und nicht ausreicht, um das mal ganz deutlich zu sagen. Gehen aber nicht zum Amt und holen Grundsicherung. Und dann gibt es andere Schlaue, die sagen, was wollt ihr? Es gehen ja nur 3% aller Rentner zum Amt und leben von Grundsicherung und es ist nicht notwendig, dass viele von Grundsicherung. Da haben wir vor 5 Minuten drüber gesprochen. Es gibt Menschen, die helfen sich anders aus, durch Freunde, durch Bekanntschaft, durch Partnerschaft oder durchs Pfandflaschen sammeln oder sonst wo, weil sie sich schämen, zum Amt zu gehen. Und das ist auf der einen Seite ehrenwert, das zu tun, sich selber zu helfen. Auf der anderen Seite muss aber hier noch viel stärker der Finger in die Wunde gelegt werden, weil man nicht so tun kann, dass wir kein Problem haben. Wir haben eben dieses Problem, wobei ich dann aber auch sagen muss, man muss jede Erwerbsbiografie angucken und eine gute Rente ist eben dauerhaft oder ziemlich lange versicherungspflichtig beschäftigt gewesen zu sein und auch Arbeitseinkommen. Aber in dem Fall vom Herrn Luck zum Beispiel ist mit 509 Euro, da denke ich mal, wenn einer 45 Jahre gearbeitet hat, und ich denke, das bringt der Herr Luck zusammen, dann muss er eine Mindestrente bekommen und das können keine 509 Euro sein. Das muss 850, 900.000 Euro sein.
Herr Geier, stellt sich die Bundesregierung nicht selber ein Bein, wenn sie den Niedriglohnsektor weiterhin zulässt oder gar ausbaut? Rächt sich das nicht später, wenn wir dann so einen Fall wie Herrn Luck hören?
Ja klar, also das ist mit der Hoffnung verbunden, dass diese Menschen dadurch leichter in den Arbeitsmarkt kommen, dann Beschäftigung, die sich stabilisiert, dann Löhne, die steigen, dann irgendwann vernünftige Löhne, von denen auch eine Rente rauskommt, von der man leben kann. Diese Rechnung, glaube ich, greift zu kurz, weil wir sehen, es gibt diese Niedriglohnkarrieren, es gibt dieses Hin und Her zwischen Arbeitslosigkeit und Beschäftigung. Es wurden schon Leiharbeiten angesprochen oder die Werkverträge. Das sind alles arbeitsmarktpolitische Dinge, die vielleicht kurzfristig die Arbeitslosenquote senken, aber langfristig viel zu niedrig sind in der Regel als Lohn, um zu einer vernünftigen Rente zu führen.
Stefanie Lohaus, in Ihren finstersten Momenten, denken Sie manchmal daran, wie viel Geld brauche ich wohl im Alter?
Nein, ich denke da tatsächlich relativ wenig drüber nach. Das kommt mir doch alles noch sehr weit weg vor. Wahrscheinlich passiert es dann schneller, als mir das lieb ist. Aber ich denke auch, das ist menschlich und normal. Also das ist ja Teil des Problems sozusagen. Ich kenne auch wenige, die tatsächlich privat vorsorgen und riestern und so weiter, dass diese Anrufungen einmal sind wir es nicht gewohnt, also vom System her,
Wenn man jetzt zum Beispiel in die USA schaut, da legen schon die Eltern quasi Rentenfonds für die Kinder an, weil es ja überhaupt keine breite staatliche Absicherung gibt. Aber hier in Deutschland kommen wir aus einem System, wo eigentlich alles abgesichert ist. Und es hat recht lange gedauert, bis ich mich überhaupt mit dem Thema angefangen habe zu beschäftigen. Also im Endeffekt erst seit fünf Jahren, seit ich selbst Kinder habe und sozusagen die Perspektive einfach weiter in die Zukunft gerichtet ist.
Ich möchte einen Punkt da mal vielleicht einwerfen. Wir reden immer so, als wäre die Rente früher sowas gewesen wie die letzte Sicherung, die letzte Absicherung, das wäre irgendwie ein stabiles System. Man vergisst dabei, glaube ich, dass es schon, und eigentlich in Westdeutschland wenigstens, immer so war, jetzt ändert sich das ganz, ganz langsam, dass ein großer Teil der Bevölkerung überhaupt nicht von seiner Rente leben konnte, nämlich die Frauen. Also wenn man jetzt überhaupt über Sicherung im Alter nachdenkt, dann war das und ist heute immer noch so ganz wichtig, ganz entscheidend, dass man als Frau einen Haushaltskontext hatte, einen Mann, der auch was verdient hat und eine entsprechende Rente oder auch dann eine hinterbliebene Rente, weil die Rentenversicherung hat das nie sichergestellt. Ja.
Peter Moje aus Seedorf. Guten Abend, Herr Moje.
Ja, guten Abend aus Schleswig-Holstein, genau. Hallo?
Hören Sie? Ja, ich höre Sie. Ich höre Ihre Gedanken.
Ja, da waren eben ein paar schöne Stichworte von wegen möglichst früh einzahlen oder man hat nicht früh an die Rente gedacht. Ich habe zwei Söhne, die jetzt 20 und 21 sind. Und ich habe eigentlich, als der 18, 19 war, mit der Schule fertig, der eine Gemeinschaftsschule, der andere Abitur. Der eine macht jetzt gerade an der Fachhochschule sein Studium. Und nun sind wir selbstständig und die haben immer im Betrieb mitgeholfen. Und dann haben wir gesagt, die stellen wir jetzt ganz offiziell ein, so die nach den Stunden, die sie arbeiten, auf dieser 420-Euro-Basis, aber von vornherein gleich freiwillig rentenversichert. Das könnte auch jeder Student machen, der irgendwo jobbt, anstatt das Geld einfach nur beitragsfrei zu kriegen, dass er diese 20, 30 Euro mit einzahlt. Da hat er wenigstens die Beitragsjahre von Anfang an.
Was haben Ihre Söhne gesagt? Was haben Ihre Söhne daraufhin gesagt?
Die konnten natürlich schlecht Nein sagen. Nach dem Motto, ich mache jetzt was, auf einmal kriege ich Geld dafür, warum soll ich Nein sagen? Das Zweite war, dass wir dann uns an eine, ich sage jetzt nicht den Namen, an eine regionale Versicherung hier gewandt haben. Früher war es ja mit der Lebensversicherung definitiv besser, auch steuerlich, aber trotzdem eben pro Monat einen Betrag einzahlen. Solange die jetzt eben in Ausbildung sind, zahlen wir Eltern das oder das wird eben damit verrechnet. Und in 10 Jahren, wenn die selbst Geld verdienen, können sie es dann weiterführen. Das sind, wenn man das nachher ausrechnet und wenn die in Rentenalter sind, auch 400-500 Euro mindestens, die sie da rauskriegen. Aber dieses wird nirgendwo, weder in der Schule noch am Arbeitsplatz noch sonst wie, das System wird den Jugendlichen überhaupt nicht näher gebracht. Ja, wenn die jetzt Student sind und irgendwo jobben, dann sagt jeder, ja, ich jobbe nebenbei, dass ich das Geld netto für brutto habe. Und die 30 Euro mehr, die man dann abdrückt, um irgendwo freiwillig einzuzahlen, die sind so wichtig.
Wir fragen mal Frau Lohaus, denn die ist Journalistin und arbeitet für eine Zeitschrift, die die jüngere Generation anspricht. Frau Lohaus, deckt sich das mit dem, was Herr Moje sagt, dass dieses Bewusstsein eigentlich erst relativ spät einrückt, dass man an die Rente denkt?
Ja, klar. Also ganz klar. Also genau so. Im Endeffekt, ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich eine Wissenslücke ist, weil ich glaube, das Bewusstsein, dass die Rente sozusagen ein Problem darstellt, aber im weiteren Sinne, das haben alle. Also das hat sich ja auch schon in den Straßenumfragen im Trailer wieder gespiegelt. Und alle wissen theoretisch, dass sie das machen müssten oder dass sie sich damit beschäftigen müssten. Aber eben quasi der Hedonismus siegt und die 30 Euro mehr im Portemonnaie werden dann als wichtiger angesehen.
Wir reden über die Haltelinien der Frau Nahles. Eine Haltelinie haben wir schon abgearbeitet, nämlich die Rentenbeiträge sollen erhöht werden auf 22% bis zum Jahr 2030. Herr Rützel, da gibt es eine zweite Haltelinie, das sogenannte Rentenniveau. Das soll sinken 2030 auf 43% und wenn man weiterdenkt, sogar auf 41,6%. Nun sagt Frau Nahles, es soll auf 43% gehalten werden, das Rentenniveau. Wie will sie das bezahlen?
Ja, noch hat sie nicht gesagt, auf 43% gehalten, weil das wäre für mich viel zu tief und nicht wirklich haltbar.
Sie machen es noch teurer?
Absolut, ja, absolut. Ich will es auch erklären, das müssen wir jetzt die Chance geben. Wir haben jetzt 47,9% Rentenniveau, also 48. Im Jahr 2002, das ist noch nicht lange her, waren es 53%. 53% ist eine lebensstandardsichernde Rente. Und in diesen wenigen Jahren ist es um 5 Prozentpunkte gesunken. Da kommt wieder dieser Eckrentner, über den wir gesprochen haben, also einer, der 45 Jahre lang im Durchschnitt verdient hat. Der hat dann von seiner Rente nämlich nur damals 53%, jetzt 48%. Und wenn das so weitergeht, nur noch 41%. Das kann man sich ausrechnen, wie viel das ist. Und das muss angehoben werden. Da hat jede Angst davor, irgendwelche Zahlen zu sagen, weil man natürlich dann gleich gefragt wird, wie willst du denn das bezahlen? Aber 50% ist eine Zahl, die muss anvisiert werden. Ich sage das ganz deutlich im ersten Schritt. Und ich gebe auch nicht auf, dass wir wieder auf 53% kommen. Wird sehr lange dauern.
Aber meine Frage bleibt trotzdem, wie wollen Sie das finanzieren?
1% mehr Rentenniveau kostet 6 Milliarden Euro. Bei 5 Prozentpunkten mehr sind es 30 Milliarden und es ist wenig gerechnet. Da wird man sagen, wie will man denn das bezahlen? Zusätzlich, on top, ich weiß auch, wie sich die Rente sowieso auch entwickelt und verändert, on top. Wir bezahlen jetzt vom Bundeshaushalt heute schon 98,5 Milliarden, das ist unheimlich viel Geld, kann man sich gar nicht vorstellen, das ist ein Drittel. Mhm. Ein Drittel des ganzen Bundeshaushaltes geht heute als Steueranteil in die Rente hinein. Die anderen beiden Anteile tragen Arbeitgeber, Arbeitnehmer.
Das heißt, die 50% Rentenniveau wollen Sie steuerlich finanzieren?
Nein, diese müssen wir über Beiträge finanzieren. Ein Prozentpunkt mehr Rentenniveau kostet einen halben Prozentpunkt Rentenbeitrag. Wenn Sie da jetzt nach oben gehen und machen 5% mehr, sind es 2,5% Beitrag. Das heißt 1,25% vom Arbeitgeber, 1,25% vom Arbeitnehmer. Das Durchschnittseinkommen beträgt heute 3.000 Euro im Monat. Da haben viele Menschen weniger. Und wer 3.000 Euro im Durchschnitt verdient, der muss 37,50 Euro im Monat mehr bezahlen. Und eine Umfrage unter Jugendlichen hat ergeben, letzter Satz, dass die damit sogar einverstanden wären und sagen, ich würde gerne 37, 50 oder 40 Euro mehr bezahlen im Monat, wenn ich dann sicher bin, dass ich am Ende meines Arbeitslebens nicht zum Sozialamt gehen muss und eine lebensstandardsichernde Rente habe.
Herr Rützel, Ihre Rechnung klingt so einfach und so schlüssig, dass man sich fragt, warum Frau Nahles Sie nicht fragt und morgen damit in die Öffentlichkeit geht.
Kann ich Ihnen nicht widersprechen.
Herr Geier, was sagen Sie zu dieser Rechnung?
Naja, bei der Rechnung vielleicht ein wichtiger Punkt, das muss man eigentlich dynamisch betrachten. Ja? Also die Kosten der demografischen Alterung, die steigen im Zeitablauf, weil die Masse der Rentenempfänger zunehmen wird. Das heißt, Sie können nicht mit 6 Milliarden heute das voraussagen, was das 2030, 35, 40 kostet im Verhältnis zu denen, die Beiträge zahlen. Also das ist wichtig, der Beitragssatz müsste deutlich höher liegen als bis bei den bisherigen Prognosen. Wenn man jetzt aber nochmal zurückgeht zu dem ursprünglichen Punkt, also 2002, da hatten wir ja die Reform, die Einführung der Riester-Rente, die hat ja ein Stück weit diesen Prozess der nicht mehr lebensstandardsicheren Rente eingeleitet. Jetzt braucht man eben auch eine private Zusatzvorsorge, zahlt dort ungefähr 4% seines Lohns ein. Zusammen soll dann die private mit der gesetzlichen ungefähr das alte Niveau wieder erreichen. Ja? Wenn man jetzt sagt, naja, man ist ja so unzufrieden mit dieser privaten Vorsorge, man schichtet das wieder um in die gesetzliche Rentenversicherung, dann ist die Frage offen, was macht man jetzt mit dieser privaten Absicherung? Ja, weil man kann jetzt nicht erwarten, dass die Menschen 2-3 Prozentpunkte mehr Rentenbeitragssatz zahlen und zusätzlich noch 4% Riester und zusätzlich vielleicht auch noch eine Betriebsrente zahlen. Mhm. Dann ist es irgendwann sehr teuer.
Gut, Helmut Bräunig aus Osterode. Guten Abend, Herr Bräunig.
Ja, guten Abend.
Sie haben das Wort.
Ich wurde jetzt eingeladen, dass ich bei Ihnen in der Sendung auch was sagen kann. Vielen Dank.
Gerne.
Und zwar wollte ich nochmal zurückkommen auf die Bemerkung, dass es sich um Scham handele, dass so wenige Berechtigte die Grundsicherung beantragen.
Das hat Herr Rützel vorhin gesagt.
Ja, genau. Mhm. Und zwar, also ich würde mich sehr dafür interessieren, wie man das unterlegen kann, dass es sich da tatsächlich in dem Sinne um Scham handelt.
Gut,
ich würde nämlich gerne sagen, inwiefern es sich da um die Befürchtung handelt, stigmatisiert zu sein. Weil in meinem Umfeld ich nicht wenige Stimmen kenne, die einfach, wo ich sagen würde, Selbstachtung bewahren möchten vor einer bürokratischen Tortur, die einfach auch nicht selten hören und erfahren haben, dass ihnen nicht gerade viel Wertschätzung im Amt entgegengebracht wird. Und das spielt eben doch auch in der emotionalen Dimension dieser Debatte, und die spielt ja in der politischen Diskussion immer eine Rolle, auch, also das ist einfach ein Gewicht, dass die Leute sich vor Stigmatisierung fürchten. Und deswegen würde ich gerne mal hören, ob das mit der Scham irgendwie ja unterlegt werden kann. Gibt es da Untersuchungen, was tatsächlich die Gründe sind?
Wir klären das, Herr Beunig. Herr Rützel, Sie sind als SPD-Mitglied heute Abend in der Sendung. Ja. Ist das, wie Sie vorhin gesagt haben, eher ein Schamgefühl oder ist es die Angst vor Stigmatisierung, wenn ich denn zum Amt gehe und mir die Hilfe hole?
Ja, beides ist ja das Gleiche. Der Herr Beunig hat es genau richtig angesprochen. Wenn ich Angst habe, stigmatisiert zu werden, wenn ich mich schäme, wirklich an dem Punkt alles offenlegen zu müssen und sagen zu müssen, wo habe ich hier Geld, wo bringt mir jemand noch was Gutes, wie groß ist meine Wohnung, wie groß ist mein Auto, welche Versicherungen habe ich, weil man bekommt ja erst dann eine Grundsicherung, wenn man eine Bedürftigkeitsprüfung hinter sich hat. Und die ist äußerst schmerzhaft, und ich weiß das auch aus eigenen Erfahrungen, wo ich als Mitglied des Arbeits- und Sozialausschusses in Jobcentern gearbeitet habe, wo Menschen, die arbeitslos geworden sind, das hat jetzt nichts mit Rente zu tun, aber es geht ums Gleiche, es geht um Hartz IV, es geht um die Grundsicherung für Arbeitssuchende in dem Fall, schon längst Leistungen haben bekommen können, haben das aber nicht gemacht, haben sich irgendwie durchgeschlagen, und wie es dann überhaupt nicht mehr geht, nach ein paar Jahren, dann sind sie gekommen und gesagt, jetzt habe ich nichts mehr, jetzt brauche ich das Amt. Genau darum geht es, Herr Breunig. Stigmatisiert zu werden, sich zu schämen, ein Selbstwertgefühl zu verlieren. Ich habe doch jetzt lange gearbeitet und trotzdem reicht es nicht. Bin ich ein Verlierer? Was habe ich getan?
Sven Tönder-Hauptland aus Plön. Guten Abend, Herr Tönder-Hauptland.
Guten Abend.
Sie haben das Wort.
Ja, zwei Sachen eigentlich. Das erste ist, ich habe für mich persönlich schon vor 20 Jahren festgestellt, dass dieses System nicht funktionieren kann. Ganz einfach aus dem Grunde, aus dem demografischen Grunde.
Mhm. Wie alt sind Sie? Wie alt sind Sie, Herr Tönder-Hauptland?
56.
Mhm.
Aus den demografischen Gründen. Ne? Mhm. Das System ist darauf aufgebaut, dass wir mehr Nachwuchs haben. Den haben wir halt nicht. So. Und zweitens ist dieses Faktum ja auch bekannt seit 20 oder 25 Jahren schon. Und seitdem wird da nur rumgebastelt, aber nichts wirklich gemacht, verändert. Weil einfach, wir haben jetzt, mittlerweile haben wir 25% der Bevölkerung sind über 60 Jahre. Das sind Wähler. Und unsere Politiker sind Renten abgesichert, aber nicht wahlabgesichert.
Gut, Herr Tönder, wenn Sie sagen, wurde dann rumgebastelt, haben Sie denn eine revolutionäre Idee, die nicht nach Basteln klingt?
Ja, unter anderem, dass man auch nicht nur dass man auch zu hohe Renten begrenzt.
Zu hohe Renten begrenzt. Sie wollen also an die Vermögenden ran, die zu hohe Renten haben.
Ja.
Gut, ich habe eine andere Idee. Herr Tönder-Hauptland, vielleicht können wir über die nochmal reden. Wie ist das eigentlich, wenn man die Freiberufler, Selbstständigen, und ich nehme jetzt auch, jetzt gibt es einen Aufschrei,
ja,
die Beamten,
Beamte und so, die, alte Mann, ja,
die
klar,
sollen in die Rentenversicherung einzahlen. Fragen wir erst einmal, das habe ich mir gedacht, Herr Tönder-Hauptland, dass
unbedingt.
Sie das unterstreichen. Herr Geier, was sagen Sie vom Deutschen Institut der Wirtschaftsforschung? Ist es sinnvoll, die mit in den Topf zu holen?
Also es gibt jetzt verschiedene Gesichtspunkte. Der erste ist, Auf den Beitragssatz und das Niveau hat es nur vorübergehende Wirkung, entlastende Wirkung. Ja, da würde erstmal mehr Geld ins System kommen, das würde die Finanzen entlasten. Das würde sich aber irgendwann wieder auslaufen, wenn diese Menschen dann Rentner werden. Es gibt bei den Selbstständigen eine Sorge, dass es dort zu viele Menschen gibt, die nicht gut abgesichert sind. Ja, das sind jetzt Leute, die nicht in berufsständischen Versorgungswerken sind, vielleicht Solo-Selbstständige. Da ist richtig ein Stück weit ein Loch in der Absicherung und da ist es sinnvoll, dann aber aus Sicherungsgründen über Versicherungspflicht oder wenigstens den Nachweis einer Versicherung, dass sie dazu verpflichtet werden, nachzudenken, damit diese Leute nicht in Grundsicherungen landen, weil das heißt ja auch, die selbstständige Tätigkeit ist sozusagen nicht nachhaltig, die reicht nicht aus, um ein Leben lang davon leben zu können.
Mhm. Wie ist das mit den Beamten?
Ja, bei den Beamten ist es so, die würden halt mehr Geld in die Kasse spülen. Die Beamten haben den kostenvergrößernden Faktor, dass sie länger leben. Also Beamten haben eine höhere Lebenserwartung. Das heißt, es wäre gar nicht so klar, wahrscheinlich wäre das in Umverteilung ein Stück weit auch in Richtung Beamte. Ich glaube, es ist da eher eine Gerechtigkeitsfrage, die da diskutiert wird. Da bin ich nicht der Experte. Mhm. Ob diese Systeme sozusagen nebeneinander gerecht existieren können.
Gut, ich höre jetzt zwei Atmer. Einmal von Frau Lohaus und Herr Rützel, Sie lassen Frau Lohaus sicherlich vor.
Aber selbstverständlich.
Ja, genau. Ich wollte noch mal kurz auf die Selbstständigkeit eingehen, weil ich sehe das auch problematisch, dass unter Selbstständigen, also das ist jetzt nicht nur in Bezug auf die Rentenversicherung, aber häufig eben als dieses System erdacht wurde, Selbstständige eben eher Ärzte oder Anwälte waren, ne, Gutverdiener. Und wir es ja auch in den letzten Jahren mit einer Prekarisierung zum Beispiel auch vor allem im Journalismus zu tun haben. Also dass Menschen gar nicht so viel verdienen als Selbstständige. Und wir Journalistinnen, wir sind ja über die Künstlersozialkasse dann eben gebunden an die gesetzliche Rentenversicherung. Aber es gibt eben in anderen Berufen da überhaupt gar keine Absicherung und da würde ich das auf jeden Fall auch als soziale Maßnahme betrachten und jetzt gar nicht so sehr als Maßnahme, die jetzt die Rentenkasse wahnsinnig stärkt.
Die Künstlersozialkasse hat Willy Brandt eingeführt, sehr weise Entscheidung, sehr notwendig.
Wir machen eine Klammer um Willy Brandt, Herr Rützel. Die konkrete
haben
Frage.
Haben wir auch noch einmal gestärkt. Aber es müssen alle einbezahlen. Alle rein. Ich unterstütze das absolut. Auch perspektivisch die Beamten. Also nicht alle sofort jetzt umklappen. Das würde nicht gehen. Aber perspektivisch. Die Österreicher haben das gemacht. Haben damit gute Erfahrungen gemacht. Das geht. Das funktioniert. Und wir haben in unserem Land 3 Millionen Solo-Selbstständige. Die haben am Ende nichts. Die haben keine Vorsorge, natürlich haben manche Vorsorge, aber im großen Masse haben sie es nicht. Und die haben Stundenlöhne von weniger als 12 Euro die Stunde. Also es geht hier nicht um großen Reichtum, es geht um viele Menschen, die gerade an der Existenzminimum dahin arbeiten, solo-selbstständig sind, angestellt sind, selbstständig sind, unheimlich verändernde Biografien haben. Und die müssen wir einbinden, aber zu Bedingungen, dass die sich das auch leisten können. Mhm. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Mhm. Herr Rützel, Sie haben das letzte Wort in dieser Sendung. Frau Nahles wird ja irgendwann noch vor die Presse treten und wird ihr Rentenkonzept veröffentlichen. Sie nennen uns jetzt bitte 2 Zahlen. Was wird Frau Nahles sagen zur Höhe der Rentenbeiträge?
Da bin ich genauso gespannt wie Sie.
Okay, haben Sie eine Vermutung?
Nee, kann man nicht sagen.
Was muss sie mindestens auf den Tisch packen?
Ja, mir wäre recht, wenn man das stabilisieren würde, so wie es jetzt ist im Moment, als ersten Schritt.
Gut, die zweite Zahl, die Sie sagen wird, so hoffen wir, ist das Rentenniveau nach 45 Jahren Arbeitsleben. Wo soll das sein, 2030, das Niveau?
Ja, über das Rentenniveau haben wir gerade gesprochen.
Da war Ihr Wunsch 50%, aber was wird die Arbeitsministerin sagen?
Ja, habe ich ja gerade eben gesagt. Ich bin froh, wenn sie stabilisieren kann auf dem Niveau, was ist das Rentenniveau. Die erste Frage war ja Rentenniveau, oder?
Nee, die erste Frage.
Oder war das Beitrag?
Beitrag, ja.
Beitrag. Mhm. Beitrag muss steigen, 22.
Okay, Rentenniveau?
48.
Gut, die Zahlen merken wir uns und mal schauen, was dann wirklich bei rumkommt.
Das ist mein Wunsch.
Ja, wünschen kann man sich viel.
Wunsch.
Ja gut, wir werden gucken, ob der Wunschzettel in Erfüllung geht.
Ich glaube nicht.
Gut, vielen Dank für diese muntere, wie durchschaubare Runde im Sinne von, wir haben viel verstanden. Dankeschön all denen, die mitgemacht haben und all denen, die angerufen haben. Wir sprachen heute Abend über die Rente. Und die Redaktion hatte Petra Lillert. Morgen reden wir auch ein bisschen über die Arbeit. Wir fragen, wie arbeiten wir eigentlich in Zukunft? Mehr selbstbestimmt oder abrufbar? Wie arbeiten wir in Zukunft? Dahinter ist dann auch die Frage, wie arbeiten Sie eigentlich im Moment? Sie können uns anrufen morgen oder sofort schreiben, ndr.de/redezeit. Was meinen Sie, wie arbeiten wir in der Zukunft? Oder Sie rufen uns morgen an ab 20.30 Uhr und ab 21.05 Uhr. Reden wir dann miteinander. Am Mikrofon heute Abend war Andreas Bohrmann und wie immer einen schönen Abend. Bis bald, machen Sie es gut. Tschüss.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.